Hallo miteinander, da ist Naomi und ich melde mich mal wieder mit einer persönlichen Nachricht. Und zwar habt ihr jetzt ein Zeit lang nicht mehr von mir gehört. Ein paar von euch wissen warum, andere nicht. Es ist so, ich habe vor etwas mehr als 3 Monaten Zwillinge bekommen. Und es war einfach eine mega crazy Zeit gewesen. Wir haben alle Hände voll zu tun gehabt, aber auch sehr, sehr schön und hell und gut turbulent. Also alle, die mir geschrieben haben und die ich es noch nicht geschafft habe, zurückzuschreiben, bitte habt Geduld, das kommt noch, sobald ich Zeit finde. Ab Dezember wird es dann einfacher, dann sind die Kleinen in der Kita und dann fange ich auch wieder an, Folgen zu produzieren. Und bis es soweit ist, gibt es hier noch eine persönliche Folge, und zwar meine zweite Geburtsgeschichte, die Geburt der Zwillinge. Die könnt ihr entweder jetzt gerade im Anschluss hören oder ihr abonniert den Geburtspodcast. Es ist eine grosse Empfehlung von mir, vor allem wenn ihr gebärende oder schwangere Personen seid oder das in Zukunft möchtet werden. Also entweder hört ihr jetzt hier weiter oder ihr geht auf iTunes oder Spotify, wo immer ihr eure Podcasts her habt, und ihn abonnieren. Oder ihr hört ihn nicht, wenn es euch nicht interessiert, wie ihr wollt. Aber ich freue mich dann im Dezember wieder ganz da zu sein. Und wie gesagt, ich melde mich bei jedem von euch, sobald ich kann. Also, hier ist meine Geburtsgeschichte. Macht's gut, bis gleich.
Das ist der Geburtspodcast. Ich bin Nadja und heute erzählt Naomi über die Geburt von ihren Zwillingsbuben. Viel Spass beim Hören.
So, heute ein ganz besonderer Gast, Naomi, unsere Podcast-Mitbegründerin und Mitmacherin. Du hast ja schon von deiner Fehlgeburt erzählt in deinem anderen Podcast, im Untenrum, und auch von der Geburt von deinem ersten Sohn. Wir verlinken sonst dann gerade beide Folgen in den Shownotes. Aber heute geht es um die Geburt von deinen Zwillingsbuben. Für alle die, die dich noch nicht so kennen und noch nicht so wissen, wer du bist und was du genau machst, stell dich doch noch kurz vor.
Ja, gern. Ich bin Naomi, ich bin Journalistin und habe diverse Podcast-Projekte, eben das Untenrum, der Untenrum-Podcast und der Geburtspodcast mit euch. Und arbeite nebenbei noch auf einer Redaktion in Basel. Und ich bin 33 und wohne in Basel mit unserem 2-jährigen Sohn, Eli, und dem Matthias und jetzt eben den Zwillingen Mika und Jul.
Genau, und heute geht es ja vor allem jetzt um die zweite Zwillingsgeschichte. Möchtest du vielleicht erzählen, wie ist das so gewesen? Hat es für euch irgendeinen Punkt gegeben, wo ihr gesagt habt, hey, doch, wir sind bereit für ein zweites Kind? Oder wie ist das alles so gelaufen bei euch?
Also man sagt ja so schön, nicht gewünscht, nein, nicht geplant, aber gewünscht. Und bei uns war es so gewesen, dass der Eli ist ein recht anstrengendes kleines Kind gewesen. Also hat bis er 1 ist, gewesen, sehr schlecht geschlafen, er ist alle 3 Stunden aufgewacht und wir sind wirklich fast durchgedreht. Und dann, als er 1 wurde, hat sich das schlagartig geändert, zum Glück. Und darum haben wir eigentlich erst so ab dem 2. Lebensjahr von Eli haben wir so wirklich angefangen zu geniessen und auch Sachen mit ihm unternehmen können. Und es war einfach ein bisschen anders gewesen als in dem ersten Jahr, wo wir immer haben müssen reagieren auf ihn und immer todmüde und so. Und dann haben wir, ich weiß gar nicht, ob wir je darüber geredet haben, ob wir ein 2-2, doch sicher so ein bisschen, aber dann haben wir immer gesagt, ja, das machen wir dann, wenn der Eli aus der Windel ist. Das war so etwas für uns, so, wenn er aus der Windel ist, damit wir nicht 2 Kinder gleichzeitig müssen wickeln. Und das wäre ja erst so mit frühestens 2,5 der Fall, je nachdem. Und dann bin ich aber wieder schwanger geworden. Und das ist wirklich sehr ungeplant passiert. Und zwar bin ich mir es mega gewöhnt gewesen, dass mein Zyklus regelmäßig ist. Also ich habe ewig lang nach dem Zyklus verhütet vor dem Eli und es hat auch immer wunderbar funktioniert. Und ich glaube, ich bin echt davon ausgegangen, dass der Zyklus wieder genauso sich hat eingependelt nach der Geburt vom Eli, wie er vor der Geburt war. Und das war aber überhaupt nicht der Fall gewesen. Also ich habe nie erwartet, dass ich schwanger werde und ich bin dann einfach schwanger geworden, obwohl es nach meiner Berechnung nicht hätte sein können. Darum so aus Ratschlag nach aussen. Nicht unbedingt verhüten, wenn ihr noch nicht gerade parat seid für ein zweites Kind. Aber das ist ja auch so etwas. Man ist dann einfach parat. Man macht es dann einfach. Und es ist genauso schön, auch wenn es nicht geplant ist. Auf jeden Fall bin ich dann schwanger gewesen oder hatte einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand.
Bist du dann überfällig gewesen, oder wie hast du gemerkt? Oder hast du das Gefühl gehabt, du könntest schwanger sein? Oder hast du Anzeichen gehabt?
Ich weiß es gar nicht mehr. Also, ich glaube im Fall, ich habe schon ein paar Tage, nachdem wir Sex hatten, habe ich schon das Gefühl gehabt, irgendetwas ist anders. Manchmal hat man es ja so ein bisschen, spürt man es so ein bisschen, aber man kann gar nicht wirklich festmachen, an was. Und dann, genau, dann ist einfach die Mens irgendwann nicht gekommen, wenn sie hat selber gekommen. Und dann habe ich gedacht, ach, vielleicht ist mein Zyklus ein bisschen unregelmäßig. Das habe ich dann immerhin wieder gedacht, mega komisch. Auf jeden Fall habe ich dann einen Schwangerschaftstest gemacht und der war dann positiv gewesen. Und dann bin ich wirklich aus einer Woche gefallen, aber habe mich auch recht gefreut. Und der Mathis hat sich auch mega gefreut. Also wir waren gar nicht wirklich schockiert gewesen, sondern haben so gesagt, ja komm, das machen wir jetzt. Der Eli eben hat eine mega gute Phase und ist mega gut drauf. Und es ist zwar ein bisschen früh, aber das können wir jetzt gut noch machen, als zweites.
Wie alt ist der Eli dort?
Der Eli ist dort, also er ist jetzt 2 geworden.
So ein bisschen überjährig in dem Fall.
Jährig, ja.
Das genau. Jahr und 3 Monate etwa.
Ja, genau. Ja. Und er ist es eben so gewesen, dass ich nicht zu dem 9-Wochen-Termin bin. Also normalerweise hat man ja wie mit 9 oder so Wochen geht man mal, um zu schauen, ob überhaupt etwas da ist und ob man ein Herzchen findet. Und ich bin dort nicht hergegangen. Erstens, weil meine Frau Ärztin in der Ferien war und zweitens, weil ich gedacht, jetzt schauen wir einfach, ob es bleibt oder nicht. Ich hatte ja eine Fehlgeburt vorher, vor dem Eli schon mal. Und habe darum auch gewusst, wenn es abgeht, geht es ab. Und dort können wir auch durch, ohne dass wir vorher das Herz sehen müssen. Und wenn nicht, dann bleibt es und dann mache ich die 12 Wochen Kontrolle. Und dann bin ich in der 13. Woche in die Kontrolle bei meiner Gynäkologin. Und das werde ich nie vergessen, wie das war. Und zwar bin ich dort reingehockt und habe schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, so, irgendetwas, irgendwie kommt, glaube ich, noch eine Überraschung auf mich zu. Und ich war aber überzeugt gewesen, dass es eins ist und überzeugt, dass es ein Mädchen ist. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich spüre das. Und dann habe ich den Ultraschall, bin ich dort gelegen, und sie ist mit dem Ultraschallgerät über meinen Bauch und dann hat sie gesagt, Frau Gregoris, es sind 2. Und ich habe ganz komisch reagiert. Ich habe wirklich so fast hysterisch so rausgelacht, aber nicht ungläubig, sondern mehr so, ah, okay, jetzt ist wirklich das eingetroffen, was ich habe erwartet. Also dass etwas einfach ganz anders ist, als ich mir so vorgestellt habe. Und wirklich ganz komisch, also so überschwänglich bin ich fast gewesen und habe gesagt, ah, das, okay, das machen wir und das nehmen wir. Und ich glaube, das war so meine Schockreaktion gewesen. Und ich glaube, meine Frau und Ärztin war fast schockierter gewesen als ich. Und sie hat mich schon so versucht, so zu beruhigen, weil sie, glaube ich, gewöhnt ist, dass Frauen von Anfang an rennen, wenn sie so etwas hören. Sie hat auch noch gesagt, dass es oft so ist, dass Frauen, wenn sie 2 sehen, die Reaktion nicht unbedingt eine mega gute ist, im ersten, also im ersten Affekt. Und ich war aber dann so, halt auch so mega in dem gewesen, dass ich ihr zeigen wollte, dass ich es cool finde, obwohl ich es, glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so toll habe gefunden oder schon sehr schockierend. Und, aber das ist einfach die People-Pleaserin in mir, dass ich einfach ihr zeigen muss, dass es gut ist für mich. Mega komisch, wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere. Auf jeden Fall hat sie dann gesagt, es sind 2 und er hat es schon angefangen mit der ganzen Risikothematik. Und zwar hat sie gesagt, also es sind tolle Nachrichten und ihr könnt euch freuen und 2 ist immer das mega Wunder und einige sind ja zufällig, also sind nicht genetisch bedingt, das wissen so viele Leute nicht. Das ist einfach ein reiner Zufall, wenn man eine eigene Zwillinge hat. Weil mein erster Gedanke war schon, was, ich brauche mir doch keine Zwillinge, ich habe keine Zwillinge in der Familie. Aber das hat eben gar nichts mit dem zu tun, scheint es. Und dann das Zweite, was sie gemacht hat, war, also jetzt wird alles anders als bei eurem ersten Kind. Und dann habe ich gesagt, okay. Dann hat sie gesagt, das und das und das kann passieren. Darum müssen wir noch ganz engmaschig überwachen. Ihr werdet jetzt viel mehr in die Kontrolle kommen. Zeitweise wird es alle zwei Wochen Ultraschall geben. Wir müssen schauen, dass es kein Transfusionssyndrom gibt. Das heisst fetofetales Transfusionssyndrom. Das Wort habe ich so oft gehört, dass ich es echt auswendig kann. Das ist, wenn der eine Zwilling am anderen Nährstoff wegnimmt und dann viel schneller wächst als der andere. Und dann, damit der andere nicht verkümmert, muss man quasi die Verbindungen ihr Gebärmutter lasern. Das ist so eine von den Techniken, die man machen kann. Muss man Plazenta lasern. Und das hat können passieren, je nachdem, es passiert offenbar mit einem gewissen Prozentsatz von eigenen Zwillingen. Und das ist so eins von den Sachen, wo dann meine Frau und Ärztin gesagt haben, das müssen wir überwachen, damit das nicht passiert. Und darum müsst ihr so engmaschig in die Kontrolle kommen.
Wie hat sie das gesehen, dass es Eieige sind? Weil das hat sie dort schon in der 12. Woche durch einen Ultraschall hat sie das können bestimmen.
Also, sie hat es gesehen, weil es sind sogenannte monochorial-diamnioti Zwillinge gewesen. Und das bedeutet, dass sie eine Plazenta hatten, aber je eine eigene Fruchthülle. Und das war sehr gut gewesen, hat mir meine Frau und Ärztin gesagt, weil wenn sie nur eine Fruchthülle hatten, dann kann es zu Nabelschnur-Komplikationen kommen. Also dass sie quasi die Nabelschnur voneinander, einander um den Kopf wickeln etc. Und dann gibt es immer einen Kaiserschnitt. Das hat sie mir auch schon beim ersten Ding gesagt. Sie hat gesagt, dann gibt es immer einen Kaiserschnitt. Aber, weil sie gewusst, dass ich gerne vaginal gebären würde, hat sie gesagt, bei dir besteht die Möglichkeit, dass du vaginal gebären kannst. Wir müssen einfach schauen, wie sich es entwickelt. Und dann gibt es eben noch ganz andere Zwillinge. Es gibt dann die zwei Eigen, die sind die Chorialdiamniot. Das sind auch die, die zwei Fruchthöhlen haben und zwei Plazenta. Und dann noch die zwei anderen Möglichkeiten.
Und ist die Freundin dabei gewesen bei diesem Ultraschall? Oder hast du ihm das dann nachher erzählt?
Nein, er war nicht dabei gewesen. Das war noch wegen der Corona-Regelungen. Er war daheim gewesen. Und ich weiss noch, dass ich dass ich dann so am Schalter war, also am Tresen, um meine Sachen abholen und Tschüss sagen und schon den nächsten Termin machen. Und noch am Tresen habe ich Matthias geschrieben und habe geschrieben, rat mal, was ist passiert, irgendwie so. Soll ich das jetzt erzählen oder soll ich das daheim erzählen? Er hat gesagt, jetzt lüt mir an, sobald du draußen bist. Und ich weiß gar nicht, was er sich vorgestellt hat, aber ich habe ihn dann angerufen und er hat wirklich so gesagt, er hat so, glaube ich, zwei Minuten lang nichts gesagt. Und er oder gefühlt zwei Minuten, auch sehr lang, hat er nichts gesagt und dann hat er gesagt, also komm einfach heim. Und dann bin ich rausgetreten und das ist so ein filmreifer Moment, wo ich so aus dieser Praxis rausgekommen und so. Das Licht war plötzlich anders gewesen. Und weißt du, so die Momente, die du hast im Leben, wo du denkst, mein Leben wird sich jetzt mega verändern. Das ist so hochdramatisch. Und dann bin ich dran, habe meine Mami angerufen, die hat sich mega gefreut. Und hat aber das gesagt, was dann alle werden sagen, oder was alle dann haben gesagt, und zwar, was, wir haben doch gar keine Zwillinge in der Familie. Das ist wirklich so ein Gerücht, hartnäckig gehalten. Und dann bin ich hey. Und vor der Haustür ist unsere Nachbarin rausgekommen und hat gesagt, jetzt habe sie den Matthias gesehen. Er sei kreideweiss im Gesicht und sie musste ihn umarmen. Und er hat ihr erzählt, was die Nachricht sei und sie freut sich mega und Gratulation und so. Und ich so, ah, okay, danke vielmals. Dann bin ich rein und Matthias war wirklich kreideweiss. Und dann sind wir auf das Sofa gehockt und dann haben wir im Fall wirklich einfach etwa eine Stunde gerannt. Weil wir haben gewusst, wie anstrengend der Eli war in dem ersten Jahr und dass wir jetzt schon das zweite Kind nicht unbedingt haben geplant und dass es gerade zwei Kinder werden, ist für uns einfach wirklich overwhelming gewesen. Also es hat uns total aus den Socken geholt und eben nicht nur positiv, wir haben auch mega Respekt gehabt vor dem, was auf uns zukommt und auch Angst, also weil wir uns einfach nicht haben vorstellen können, wie man das schafft. Zwei Babys miteinander und dann noch ein Kind, das unter zwei ist. Also, pff. Das hätte ich mir dann nie vorstellen können. Und ich habe, glaube ich, irgendwann mal noch meine Schwägerin so gesagt, zum Glück werde ich irgendwie Zwillinge bekommen, weil wir das ja nicht in der Familie haben. Ja, ich habe mein Glück, glaube ich, ein bisschen herausgefordert mit dem. Auf jeden Fall, ist das unsere erste Reaktion gewesen, gemeinsam. Und dann mit der Woche haben wir uns aber immer mehr an Gedanken gewöhnt. Und es ist einfach erstaunlich, das denke ich auch jetzt immer wieder, wie gut man sich an so neue Situationen an denen ausrichten kann und wie gut dass man es dann nehmen kann. Also gerade wir zwei, ja, wir haben es dann ziemlich schnell akzeptiert und haben uns dann auch wirklich darauf gefreut, nach ein paar Wochen. Und das ist mega schön zum Erleben, dass das eben nicht in dieser Schockstarre bleibt und nicht in dem, es wird mega schlimm und mega streng, sondern auch so, es ist jetzt halt so, wir werden halt zwei bekommen und wir freuen uns auf das.
Ja, ich denke, es ist auch, wenn eine gut geht, die Schwangerschaft so lang, hat man auch Zeit, sich wieder darauf vorzubereiten und darauf einzustellen und sich wieder zu freuen. Dann.
Total, ja. Ja, und dann hat eben der Marathon angefangen, weil es aus Risikoschwangerschaft klassifiziert ist. Also Zwillingsschwangerschaften gelten immer als Risikoschwangerschaften. Und darum habe ich einerseits immer in die Ultraschall müssen. Das war aber immer gut gewesen. Ich bin auch so im Turnus zu meiner Gynäkologin und zu so einer Ultraschall-Expertin. Hier in Basel gibt es eine Freiestrasse, die ist mega cool, die kann ich allen empfehlen. Also auch gerade, wenn ihr irgendwie schwierige Schwangerschaften sonst habt, die ist mega, mega toll. Das ist die Freiestrasse. Ihr werdet sie schon finden, wenn ihr sie googelt. Auf jeden Fall hat es dann angefangen und gegen Ende, oder nein, vielleicht erzähle ich zuerst, wie die Schwangerschaft ist verlaufen. Also es hat sich überhaupt nicht anders angefühlt als beim Eli. Mir ist es mega gut gegangen, mir ist es auch nicht schlecht gewesen, so ein bisschen in den ersten drei Monaten, aber dann gar nicht mehr. Und der Bauch war schon gar nicht viel grösser gewesen als beim Eli. Der Eli war ein Riesenkind gewesen, der war 4 Kilo gewesen bei der Geburt. Da habe ich im Geburtshaus geboren, vaginal. Und bei den Zwillingen war ganz klar gewesen, dass ich es nicht darf im Geburtshaus gebären. Weil die keine Risikoschwangerschaften dürfen, keine Risikogeburten dürfen durchziehen. Darum war klar, dass sie ins Unispital muss. Aber abgesehen von dem hat sich es nicht anders angefühlt, die Schwangerschaft. Und ich war auch noch mega lang aktiv gewesen. Ich bin auch bis 2 Tage vor der Geburt Velo gefahren mit unserem Cargo. Das ist so ein E-Bike. Und dann konnte ich auch aufrichtig sitzen. Und das hat eigentlich alles noch mega lang gut funktioniert. Und was man aber, was glaube ich viele Leute auch hat interessiert während meiner Schwangerschaft, ob man beide Babys gespürt. Und das habe ich mega gespürt. Ich kann nicht für alle reden, weil Babys liegen immer anders. Aber unsere Babys sind recht früh, eins links, eins rechts gelegen. Und eins mit dem Kopf unten und eins mit dem Kopf oben. Und das mit dem Kopf oben hat sich immer wieder so ein bisschen gedreht. Und das mit dem Kopf unten ist aber schon recht schnell in Position gerückt und ist schon ziemlich früh recht weit unten gewesen und ist so klar gewesen, okay, das wird der sein, der als erstes kommt, darum ist das so Baby A, nennt man das bei den Zwillingen, und das andere Baby B. Und ich habe es wirklich unterschiedlich voneinander gespürt und habe auch schon unterschiedliche Wesen zugeordnet. Das ist noch lustig, als ich dann geboren war, habe ich das eigentlich weitergeführt und ich finde, es entspricht auch voll diesen zwei Babys. Das eine ist eher so ein bisschen entspannt und das andere braucht ein bisschen mehr Karols und ein bisschen mehr Zuneigung. Genau. Und dann, wie gesagt, hatte ich die Ultraschall gehabt und gegen Ende Schwangerschaft sind dann die Risikosprechstunden dazugekommen. Das ist etwas, was das Spital anbietet. Oder nein, sie bieten es eigentlich nicht an. Sie sagen, du solltest das machen, damit sie dir erklären können, wie sie Zwillingsgeburt durchführen. Und das ist wirklich so. Also sie erklären dir, wie sie dein Kind auf die Welt bringen will. Und das ist für sie auch überhaupt nicht problematisch. Das kann ich auch voll verstehen, dass sie das so machen wollen, weil sie wollen natürlich auf Nummer sicher gehen und bei Zwillingsgeburten gibt es eben viel, was könnte schief gehen. Und sie werden aber auch nicht müde, dir das zu erklären. Also, das wäre, jede Zwillingsmutter würde mir da beipflichten, dass du wirklich schon sehr früh damit konfrontiert wirst, was alles kann schief gehen bei deiner Geburt. Und zum Teil auch sehr schräg angeschaut wirst, wenn du gewisse Sachen nicht möchtest, die sie dir anbieten. Und konkret bedeutet das, dass du in die Risikosprechstunde reinkommst und dann haben sie eine Zettel vor sich und fragen dich so ein bisschen ab, also ob es das erste Kind ist oder das zweite und wie sie liegen. Und sie haben zwar sehr viel schon in ihrem Dokument, aber die so ein bisschen schauen, wie es dir so geht damit und ob du vaginal gebären oder nicht. Also sie sagen dir auch, ob es möglich ist oder nicht. Weil wenn zum Beispiel beide Babys in Steißlage sind, also mit dem Futter gegenüber, dann machen sie oft einen Kaiserschnitt. Ich glaube, es ist fast auch nicht in Passau möglich, so eine Konstellation vaginal zu gebären. Also es muss eigentlich das erste Kind in Kopflage sein, damit darfst du vaginal gebären.
Und beim zweiten spielt es nicht so eine Rolle, oder? Weil das könnte sich ja je nachdem dann auch noch drehen, wenn das erste draußen ist. Ist das so?
Genau, genau. Und die grosse Angst ist auch bei dem zweiten Baby von der Ärztinnen. Also das erste kommt vaginal und dann die grosse Angst ist, dass das zweite sich noch dreht, sich entweder querlädt. Das ist eigentlich das Schlimmste, weil sie dann das müssen extrahieren, nennen sie das. Und dann können sie zum Teil, also entweder gehen sie mit der Hand rein und gehen es rausziehen oder machen einen Kaiserschnitt. Und das ist dann auch der Grund, wieso dass man empfiehlt, so nennen sie es, empfehlen, von Anfang an eine PDA zu setzen bei Geburt und ja, einfach auf Nummer sicher zu gehen, alle Vorkehrungen zu treffen, damit man könnte reagieren kann, falls sich das Zweite nicht so einspurt, wie es sollte. Weil Traumvorstellung oder das, wo man, das Ideal, was angestrebt wird, ist, dass das erste Baby mit dem Köpfchen rauskommt und dann das zweite Baby sich mit dem Köpfchen voran dreht und dann auch gerade nachkommt. Und ich erzähle dann noch ein bisschen während der Geburt, was sie noch so machen. Sie tun dann noch so den Bauch schienen, damit es richtig liegt und richtig runterkommt. Aber es werden eigentlich alle nervös, erst nachdem das erste auf der Welt ist. Das erste ist so ein bisschen, okay, das kommt dann mal und dann das zweite, dann passiert eigentlich erst ja, der grosse Trubel, sagen wir es mal so. Genau. Und bei mir war es dann so, bei einer von diesen Risikosprechstunden, also eigentlich schon bei der ersten, habe ich gesagt, dass ich keine PDA möchte. Auch nicht nur, also sie legen es einfach am Anfang. Das gehört zum Standardprozedere. Und ich habe gesagt, ich möchte es nicht, weil ich weiss, dass bei der PDA sie schon ein bisschen reinlassen. Also sie lassen schon ein bisschen Schmerzmittel rein, um zu schauen, ob es funktioniert oder nicht. Einfach damit sie sicher gehen, dass sie richtig geleitet ist. Und ich habe gar keine Schmerzmittel. Also für mich war es mega wichtig, dass ich die Zwillinge so interventionsfrei wie möglich gebären kann. Oder zumindest kann probieren, sie so zu gebären. Mir ist natürlich schon klar, dass das nicht ein Wunschkonzert ist. Und das musste ich noch klar machen, dass mir das klar ist. Also sie haben dann noch verschiedene Sachen gesagt, dass man sich eine Geburt halt nicht auswählen kann und so. Und ich habe gesagt, ich weiss das, aber ich möchte einfach für mich, wenn alles gut aussieht, wenn die Zwillinge zweg sind, wenn sie gut liegen, dann möchte ich so lange wie möglich probieren, vaginal zu gebären. Und das ist vaginal und ohne irgendwelche Intervention, irgendwelche eben geleitete PDAs oder so. Und das haben sie gar nicht verstanden. Also die drei Oberärztinnen, die ich je mit ihnen eine Risikosprechstunde hatte, die haben mich wirklich versucht, vom Gegenteil zu überzeugen und zum Teil auch mit recht unchristlichen Methoden. Also eine hat zum Beispiel gesagt, nur weil euer Körper die Zwillinge hat produziert, bedeutet es nicht, dass er sie ohne Hilfe gebären kann. Und das habe ich so einen krassen Satz gefunden, weil mir einfach ist bewusst wurde, wie wenig sie Vertrauen darauf haben, dass ich meine Kinder selber gebären kann und wie fest sie halt daran gewöhnt sind, dass sie die Oberhand behalten unter der Geburt und dass es so läuft, wie sie das planen. Und ich habe das von ihrer Sicht aus verstehen, dass sie möchte auf Nummer sicher gehen und die, mit einer Ärztin vor allem, die ich mich besonders hat, so oft die hat mir das auch immer wieder erklärt, dass sie halt weiss, dass es ihnen gut geht, dass es mir gut geht und dem Kind gut geht. Und sie hat dann auch gesagt, wir wollen ja alle das Gleiche, dass es euch allen gut geht. Und ich habe gesagt, ja, aber für mich, ich weiss einfach, was kann bei der PDA sonst noch für Konsequenzen geben. Und ich weiss, dass bei der PDA, je nachdem, nicht bei allen, und das ist auch nicht immer so, aber dass je nachdem kann die Wehentätigkeit beeinträchtigen, dass es länger geht, dass es eine höhere Möglichkeit gibt, dass etwas reisst. Also all diese Sachen weiss ich, dass das passieren könnte. Und darum habe ich mich entschieden, keine PDA zu wollen. Und sie hat gesagt, ja, aber also, wenn es dann auf die Welt kommt, also wenn ihr gar nicht vorbereitet seid und wenn wir das nicht haben, dann müsst ihr je nachdem in der Presse, je nachdem muss man dann noch vollständig unter Narkose setzen und dann braucht es vielleicht einen Notkaiserschnitt und das weiß er ja nicht. Und dann habe ich gesagt, ja doch. Also für mich, ich würde lieber so lange wie möglich vaginal probieren zu gebären und wenn es nicht geht, gibt es halt einen Notkaiserschnitt. Oder im schlimmsten Fall. Und das hat sie null verstanden. Sie hat gesagt, was, ihr wollt nicht vorbereiten, ihr wollt nicht quasi vorbeugend arbeiten, sondern einfach im Notfall, wenn es dann so weit ist, einen Kaiserschnitt eingehen. Dann habe ich gesagt, ja, genau so möchte ich es. Und ich glaube, die hat wirklich das Gefühl gehabt, sei nicht ganz 100. Und das hat sie mir auch das Gefühl gegeben. Das hat sie mir wirklich auch vermittelt, das Gefühl, dass sie denkt, ich handle fahrlässig. Ja, auf jeden Fall war das ein mega Ding gewesen, mit vor allem dieser einen Oberärztin. Und ich hatte dann noch ein Gespräch mit einem Anästhesist. Und der hat interessanterweise gesagt, kein Problem, wir können einfach eine Spinalanästhesie setzen. Wenn es dann wirklich schnell muss gehen, die ist schon ganz schnell gesetzt. Weil ein Argument ist halt auch, dass es lang geht, eine PDA noch zu legen, wenn es dann schnell muss gehen und es geht um Minuten, wenn es einen Notfall gibt. Und ich meine, ich will mit dem überhaupt nicht den Leuten eine PDA absprechen, die haben gebraucht. Ich finde, das ist eine super Sache. Es ist mega wichtig, gibt es das für Frauen, die nicht mögen oder die einfach Schmerzen haben, dass sie es nicht aushalten. Aber ich habe es einfach so lange wie möglich ohne wollen probieren. Genau. Und dann ist die Schwangerschaft vorangeschritten. Und ich habe den Geburtsplan gemacht oder die Wunschliste, wie man sie eigentlich so nennen soll. Und habe darin geschrieben, dass ich keine PDA möchte und noch ein paar andere Sachen. Und mir war es einfach mega wichtig, das vor allem mit der PDA, dass ich das nicht muss, dass sie mir das nicht aufschwätzen. Und der Matthias hat auch schon Angst gehabt, dass er dann noch lange muss diskutieren mit ihnen. Und wir haben halt auch so ein bisschen Verquerung, glaube ich, Vorstellungen gehabt vom Spital. Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich so gedacht, uff, im Spital gebären, ich schaue dann, dass ich möglichst lange daheim bleibe und möglichst lange daheim in der Wehe bin, damit wir einfach noch für einen ganz Schluss ins Spital können. Weil mein erstes Kind im Geburtshaus ist geboren worden und das ist so ein schönes Erlebnis war, habe ich, glaube ich, das Spital auch so ein bisschen schwarz gemalt und völlig zu Unrecht, wie sich dann hat ausgestellt.
Wie bist du denn gesehen, was du da gemerkt hast, oh, es tut sich etwas, es geht los, oder hast du immer wieder so ein Gefühl gehabt, hast du so Vorwehen gehabt, oder ist es dann wirklich, dann, wenn es losgegangen ist, wirklich losgegangen?
Nein, es ist eigentlich ganz ähnlich gewesen wie beim Eli. Und zwar habe ich einen Tag vorher mich einfach mega komisch fühlen, so ein bisschen entrückt. Und das ist dann, als ich auch noch bei Velo gefahren bin, stimmt. Dann waren wir nämlich noch bei einer Freundin gewesen, und haben bei ihr zu Vieri gegessen. Und ich habe ihr schon gesagt, hey, irgendwie fühle ich mich so, als wäre ich schon ein bisschen an einem anderen Ort. Und dann hat der Matthias gesagt, genau so hast du dich auch gefühlt, bevor das Eli auf die Welt kam. Und ich so, ah ja, stimmt. Und dann bin ich eben noch heim Velo gefahren und ich weiss noch, während dem Velofahren, also der Eli war vorher im Cargo und ich bin so Velo gefahren und ich dachte, eigentlich sollte ich jetzt, glaube ich, nicht Velo fahren, weil ich bin völlig neu mit anderen, ich bin gar nicht wirklich mit meiner Aufmerksamkeit auf der Straße. Also mache das auf keinen Fall nachher. Aber es ist dann alles gut gegangen und dann sind wir heim. Und am Montag ist dann der Eli in Zolli und ich bin noch ins Shiatsu. Ich habe während der ganzen Schwangerschaft eine Shiatsu-Therapeutin besucht, das hat mir mega viel gebracht. Also nicht nur, wir haben gute Gespräche gehabt, aber auch die Pressurpunkte, oder die Punkte, die sie hat gedrückt, haben mir viel geholfen. Also ich bin überzeugt, dass ich so eine gute Schwangerschaft hatte wegen dem. Und ich kann die auch mega empfehlen. Also falls irgendjemand
jemand sucht, der gute Schwangerschafts-Shiatsu-Therapie macht, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Die war wirklich super gewesen. Und die hat dann morgen, dann Montagmorgen, gesagt, und wie sieht es aus? Soll ich langsam mal die giftigen Punkte drücken? Und die giftigen Punkte sind die, die könnten weh-einleitend sein. Und ich habe gesagt, ja, voll. Eigentlich bin ich jetzt parat und langsam finde ich es auch so ein bisschen mühsam mit dem grossen Bauch. Ich habe nicht mehr so gut geschlafen. Und ich habe so das Gefühl, ich könnte jetzt eigentlich langsam raus. Und ich war dann 36,5 gewesen. Ja, 36,5. Und man sagt so, ab der 36. Woche ist bei Zwillingen eigentlich gut, weil die Lunge ausgebildet ist, die ist geimpft, also es braucht nicht mehr die Lungenspritze. Und sie sind zwar noch etwas zu früh ab der 36., aber schon vollständig, selbstständig, lebensfähig oder wie man das nennt. Genau. Und dann hat sie die giftigen Punkte gedrückt. Ich glaube, einer ist unten am Fuß irgendwo und einer beim Handgelenk. Und dann habe ich mich von ihr verabschiedet und dann hat sie gesagt, sie sei gespannt, ob es das etwas nützt. Sie hat schon beides erlebt, dass es nützt oder dass es auch nicht nützt. Wir werden es einfach sehen. Und dann bin ich heim und dann habe ich noch so eine Meditation gemacht daheim. So eine das habe ich eigentlich nicht so viel gemacht während der Schwangerschaft, aber irgendwie habe ich Lust auf das. Auf YouTube habe ich einfach eingegeben, Schwangerschaft verabschieden. Und dann habe ich so eine 20-Minuten-Meditation gemacht, wo ich so den Kindern gesagt habe, jetzt könnt ihr kommen und ich freue mich auf euch. Und dann habe ich mich verabschiedet von der Schwangerschaft. Und dann ist es wie aus dem Lehrbuch. Also es ist wirklich dann gegen Abend, habe ich so einfach ein bisschen Schmerzen bekommen, so ein bisschen wie bei Menstruationsschmerzen. Und dann war der Eli, wie gesagt, im Zolli gewesen und ist heimgebracht worden von der Frau von meinem Vater und ihrer Mutter. Und dann hat die Mutter von ihr, also meine Stiefgroßmutter, würde man das so nennen, hat gesagt, hat mich angeschaut und hat gesagt, und? Gell, ich glaube, sie kommen jetzt. Und dann habe ich gesagt, ja. Ich glaube, jetzt geht es los. Ich hatte irgendwie das Gefühl, also schon mit diesen Schmerzen und beim Eli hat es so angefangen, ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt geht es los. Und dann habe ich den Eli reingenommen und Mathis ist vom Arbeiten und dann haben wir noch etwas gekocht und dann habe ich so gemerkt, okay, schon während dem Essen, so, okay, jetzt wird es irgendwie regelmässig, so alle 10 Minuten etwa. Und dann war es vielleicht 19:30 gewesen und dann sind sie eigentlich schlagartig viel stärker geworden und dann habe ich dem Eli noch gute Nacht Liedli vorgesungen und habe wirklich so der Mond ist aufgegangen und dann so schnell ein Wehen durchatmen und dann weiter gesungen. Und er hat im Fall keine Miene verzogen. Also er hat sich überhaupt nicht gefragt, wieso jetzt ich hier Schmerz verzerrt habe, ich so durchschnaufen, sondern er hat echt gewartet, bis ich weiter singe. Und dann irgendwann habe ich ihm Mathis gesagt, nimm dir Eli, du musst ihn nehmen, tu ihn ins Bett, ich muss jetzt meine Wehen veratmen. Und dann bin ich in mein Zimmer und habe mich so abgestützt auf meine Kommode, weil wir haben die Schlafzimmer. Und habe mich abgestützt und habe einfach so durchgeatmet. Und es ist mega gut gegangen mit dem Veratmen. Aber ich habe gemerkt, dass es viel schneller vorangeht als bei mir. Also es ist wirklich, die Wehen sind dann innerhalb von einer Stunde wirklich auf so alle 5 Minuten angeschwollen. Und der Eli ist ins Bett und ist sofort eingeschlafen, das ist auch super. Aber das macht er eigentlich meistens. Und hat nichts mehr gehört, hat keine Wank mehr gemacht. Und dann am 8:30 hat, und eben wie gesagt, ich meine, der Eli ist um 6 Uhr zurückgekommen vom Zolli und um 8:30 haben wir meinen Vater angerufen und hat gesagt, es geht los, wir müssen jetzt ins Spital. Komm vorbei, weil er hat Picket-Dienst gehabt, im Sinne von, dass er würde den Eli nehmen würde, wenn es an diesem Abend losgeht. Und er hat Mathis im Spital angerufen und im Spital haben sie so ein bisschen gefragt, aber haben ja mein ganzes Dossier schon gehabt, weil ich die ganze Zeit in einer Risikosprechstunde war und haben dann gesagt, ah ja, haben gesehen, dass es meine zweite Geburt ist und zweite Geburten gehen erfahrungsgemäß schneller, nicht bei allen, aber erfahrungsgemäß. Und darum haben sie gesagt, oh ja, kommt lieber jetzt als später. Und ich habe dann noch so, ich weiss nicht, dass ich so gesagt habe, nein, komm, wir bleiben noch ein bisschen daheim. Und Mathis so, hey, nein. Deine Wehen sind schon so nach aufeinander.
Und du bist schon mega so durchstieren. Von dem her gehen wir lieber. Und dann kam mein Vater nach 20 Minuten und ich weiss noch, am 9 Uhr ist das Taxi vor der Tür gestanden. Und der Taxifahrer war mega herzig. Er hatte noch so ein Schämmchen dabei, das er vor der Tür hat gehabt, oder vor der Tür hat gestellt. Und hat dann gesagt, komm, ich helfe euch rein. Und ich habe dann Wehe veratmet und bin in das Taxi rein. Und er hat gesagt, ihr müsst euch auch nicht anschnallen. Ich fahre ganz vorsichtig. Das hat, glaube ich, erfahren gewesen.
Das Fruchtwasser ist bis dann aber noch nicht geplatzt gewesen.
Nein. Und das war beim Eli auch so gewesen. Also beim Eli und bei den Zwillingen sind beide die Fruchtblasen erst unter der Geburt geplatzt. Also eigentlich eher ja, im Übergang zu der Presswehe. Genau. Und das war jetzt das Mal auch wieder so gewesen. Also Fruchtwasser ist gar nicht abgegangen. Und beim Eli war es so gewesen, dass die Wehe mega lang, mega nah aufeinander waren. Also ich hatte kaum Pause dazwischen, aber es ist einfach etwa 8 Stunden gegangen. Und jetzt hier war es auch wieder so gewesen, aber es ist viel schneller gegangen. Also sie sind auch viel schneller, viel stärker geworden. Bei mir waren sie recht lang so noch erträglich gewesen. Und dann sind wir ins Spital gekommen. Und ich habe ein paar Wehen veratmet im Taxi. Das ist eigentlich recht gut gegangen. Wo ich mich so vorlehnen konnte, auf den Vorder Sitz. Und ich habe mich noch an dich erinnert, wo ich so du hast doch einen Björn so um den Hals, oder?
Genau.
Ich habe dann so gedacht, nein, darf jetzt ein Taxi fahren, nicht um den Hals. Nein, ich habe dann wirklich so eine Lähne, wie so gehabt. Und der Matthias nebendran. Und der Matthias war eigentlich recht entspannt gewesen, hat mich gedacht. Und dann sind wir ins Spital und dort sind wir angekommen und eigentlich gerade rauf in dem die Gebärstation heisst die. Und es war wirklich so anders gewesen, als ich mir das vorgestellt habe. Weil ich habe mir vorgestellt, also völlig blöd eigentlich, aber ich habe mir vorgestellt, dass ich wieder so in hellem Licht gebären müsste. Überall sehe ich, weißt, wie in einem Operationssaal, hinten hat es noch so den komischen so einen Stuhl, den Gebärstuhl, also den, wo man auch die Untersuchungen drauf macht, wo man so liegen muss. Und ich habe mir dann vorgestellt, dass ich eben so unter dem gleißenden Licht muss gebären muss. Das war aber überhaupt nicht so gewesen. Also ich bin angekommen, es waren 2 Hebammen. Dort war das Licht, es stimmt. Und sie hat gesagt, ah, kannst du mitkommen, wir gehen ins Gebärzimmer. Und haben sich vorgestellt und dann sind wir ins Gebärzimmer. Und ich habe so auch, ich weiß nicht mehr, vielleicht auch 4 Minuten oder schon recht nach aufeinander Wehen gehabt. Und dann im Gebärzimmer ist eine von den Hebammen zu mir kommt und hat gesagt, wir wissen, dass ihr keine PDA wollt. Und wir haben es noch einmal mit der Oberärztin angeschaut. Und sie hat gesagt, es sei in Ordnung. Und ich habe schon mein erstes Yes gemacht. Mega gut, okay. Und der Matthias hat, glaube ich, einfach so gesagt, ja, hoffentlich ist das gut. Und dann hat sie gesagt, wir tun jetzt einfach noch ein paar Sachen vorbereiten. Es kommt nach dann noch jemand kommen. Intravenösen Zugang, weil das wollten sie wirklich, wollen, damit ich einfach gut versorgt bin. Das wollte ich am Anfang eigentlich auch nicht, wollen, aber ich habe mich dann darüber reden, weil es schon gescheiter ist, wenn du einfach so einen Zugang hast. Auch weil sie dir Wehen mitgeben für das zweite Kind, damit es schneller kommt. Das ist auch so etwas, was ich recht lange diskutiert und dann habe eingewilligt. Und jetzt im Nachhinein finde ich so okay, aber ja, ich glaube, ich hätte es lieber ohne gehabt. Aber sie geben dir die Wehe mit du, für das zweite Kind, damit es schnell kommt, weil sie mega Angst haben, dass das zweite Kind noch lange drin bleibt und dann gibt es ein Problem mit der Sauerstoffversorgung. Und das hat mir schon eingeleuchtet. Das habe ich dann noch okay gefunden. Auf jeden Fall ist dann eine gekommen und hat mir probiert, den intravenösen Zugang zu legen und hat die ganze Zeit so gestochen und hat es irgendwie nicht geschafft und eh schon unter der Wehe, mega starke Wehe, mega nach aufeinander. Und sie immer so, sorry, es geht einfach nicht. Und dann nach 3 Mal Stechen hat sie, nach 3 Versuchen, hat sie den Anästhesist gerufen. Und der hat es dann müssen machen. Und es hat dann auch funktioniert, zum Glück. Irgendeine ist der. Und dann haben sie mir noch die Wehenschreiber um den Bauch. Und du hast viel mehr Sonde auf dem Bauch, weil es 2, du musst ja beide Herztöne aufnehmen und die Wehe, ich glaube, die Wehe hast du so in der Mitte im Teil und dann die beiden Herztöne. Das haben sie mir noch um den Bauch da. Und ich weiß aber noch, dass ich dachte, ah, es ist viel angenehmer als in meiner Vorstellung. Es ist alles ohne Eile abgelaufen. Es hat mega wenig Leute im Raum gehabt. Das ist auch so etwas. Alle haben mir gesagt, es wird sehr viele Leute im Raum haben, wenn du Zwillinge gebärst. Einfach weil für jedes Kind, glaube ich, ein Kinderarzt oder zwei sogar und dann noch Anästhesisten. Und also, glaube ich, etwa 15 Leute. Und aber in dieser Anfangsphase hat es wirklich gar keine Leute gehabt. Nur die zwei Hebammen und eben der Anästhesist, der dann kam, den Zugang stechen.
Hast du dann müssen auf dem Bett liegen wegen diesen WMS und so, oder hast du dich bewegen?
Ich habe mich dürfen bewegen, aber sie waren schon angeschlossen gewesen. Also ich habe mich nicht können mega im Raum herumbewegen. Und ich weiss noch, auch noch, dass ich habe gedacht, zum Glück ist die Geburt nicht so lang gegangen, weil, weißt du, so das, was ich im Geburtshaus gemacht habe, so das mega im Raum herumlaufen und dann vielleicht mal in die Badewanne und so, das wäre, glaube ich, schwieriger gewesen mit denen. Aber ich hätte in die Badewanne dürfen, das hat mir dann die Oberärztin noch gesagt. Das ist dann recht schnell gegangen. Auf jeden Fall ist dann etwa 20 Minuten vergangen. Und dann ist die Oberärztin reingekommen. Und sie ist reingekommen und hat mich so angeschaut und ich habe sie angeschaut. Und es war einfach genau die, die ich so gekehrt mit ihr. Also wo ich wirklich mich mit ihr gestritten habe. Und die hat gesagt, dass sie die Zwillinge nicht unbedingt vaginal gebären kann, nur weil ich sie produziert habe. Und dann ist sie reingekommen und hat gesagt, gell, Frau Gregoris, mich hätten Sie jetzt lieber nicht hier. Und ich so, nein, jeder auch als Sie. Und das war aber irgendwie noch gut gewesen, weil sie hat das mega lustig gefunden und ich habe es auch lustig gesagt und auch lustig gemeint. So. Also wir hatten einen recht guten Umgang miteinander gehabt. Sie ist so recht eine Forsche und mega jung, etwa so alt wie ich. Also mega jung, einfach so anders, als man sich eine Oberärztin vorstellt. Und glaube auch so wirklich hyperkompetent, aber halt auch durch und durch schulmedizinisch und so mega durchgreifend. Und dann haben wir es mega gut gehabt, dann hat sie einfach schnell geschaut und gesagt, ah, ist alles gut, dann ist sie wieder raus, weil sie glaube mega viel, sie hat noch eine andere Geburt gehabt am Abend, das weiss ich, weil ich habe die Frau im Geburtshaus kennengelernt, aber das kann ich nachher sagen. Auf jeden Fall ist sie wieder gegangen und dann ist es vielleicht noch 10 Minuten gegangen und dann habe ich gemerkt, jetzt verändern sich die Wehen. Und das war für mich ein total neues Erlebnis, gewesen, weil beim Eli habe ich diesen Übergang nicht bemerkt. Beim Eli, also in meiner Erinnerung, war es einfach so, gewesen, als wäre es 8 Stunden lang so ein bisschen plätschende Wehe und dann am Schluss ein bisschen heftiger, aber jetzt nicht mega, mega krasser Pressdrang oder so. Und bei den Zwillingen habe ich wirklich die Übergangsphase total gemerkt. Ich habe wirklich so gemerkt, okay, boah, jetzt kommt der Pressdrang und jetzt muss ich wirklich Bescheid geben der Hebamme. Und die Hebamme ist halt die ganze Zeit mit ihrer Kollegin hinten so an den Tisch gestanden und die Sachen ausgefüllt. Und das war mir auch mega recht gewesen, weil ich das alleine machen wollte. Und habe nur ab und zu mal Mathis seine Hand genommen. Aber mir war es recht gewesen, dass die nicht noch schauen und anleiten und so. Ich glaube, sie hat auch gemerkt, dass ich das lieber alleine machen würde. Und dann habe ich gesagt, jetzt können wir, glaube ich, die Presse wehen. Schaut doch mal den Muttermund an oder so etwas Ähnliches. Und er, und das ist, genau, das war auch noch so lustig, gewesen, weil ich hatte Wehen gehabt und zwischen den Wehen bin ich so da gewesen. Beim Eli war es ganz anders gewesen. Dort habe ich zwischen den Wehen, bin ich eigentlich so in einen mega Flow reingekommen und bin so voll in einer anderen Welt gewesen. Bin eigentlich fast nicht mehr ansprechbar gewesen. Man musste mich so rütteln, um mit mir zu reden. Weil ich auch, glaube ich, in der Badwanne war und mega oft unter Wasser und so. Und da bin ich jetzt wirklich mega luzid gewesen. Und habe eben dann wirklich so noch voll da, habe ich so gesagt, ich glaube, jetzt ist eine andere Phase angebrochen und schau doch mal den Muttermund an. Und dann ist die Hebamme gekommen und hat geschaut und dann hat sie gesagt, 7 cm. Und ich so, fuck, 7 cm. Wie lange geht es das noch? Und ich weiß nicht, wie lange ich den Pressdrang zurückhalten kann. Und dann habe ich schon so ein kurzes Szenario. Das ist, glaube ich, so der Moment gewesen. Es gibt ja auch bei dieser Übergangsphase den Moment von so, Scheibe, schaffe ich das überhaupt? Und da habe ich in diesem Ausmaß gehabt. Und dann hat sie gesagt, aber komm, wir schauen jetzt noch schnell, wie es ist, wenn eine Wehe kommt, weil offenbar kann sich der Muttermund tut sich noch einmal öffnen, wenn man unter der Wehe, gell, ist das so?
Habe ich jetzt noch nie gehört, aber kann gut so sein, ja? Weil bei mir hat sie damals auch den Muttermund getastet und ich hatte eine Wehe gehabt, also kann schon sein, dass das einen Einfluss hat, ja?
Ja, ich glaube, es hat einen Einfluss ob du jetzt unter einer Wehe bist oder nicht. Auf jeden Fall hat sie dann gesagt, du doch schnell aufs Bett knäulen und dann schaue ich. Und ich war immer neben dem Bett gewesen, ich habe mich so am Bett abgestützt und habe so die Wehe veratmet. Und auch mega aktiv so gegen runter geatmet, das habe ich bei Melion nicht gemacht. Und habe auch immer gedacht, komm, wir schaffen das. Und habe so ein bisschen mit meinen Babys geredet und habe gesagt, komm, das machen wir jetzt zusammen. Also vor allem mit dem ersten Baby, der bei mir rechts war. So, komm, du machst das gut und du schaffst das und dein Köpfchen kommt runter und so. Und ich habe auch richtig gespürt, wie es so runterkommt. Das war beim Eli auch nicht so. Das finde ich mega cool, dass man, wenn man eine zweite oder eine dritte Geburt hat, wenn man das Glück hat, um Vagina gebären, dass man es irgendwie, glaube ich, bewusster kann, nicht steuern, aber wahrnehmen. Auch in meiner Erfahrung war das wirklich toll gewesen. Und nicht einfach so, ah, ich gehe mit und ich bin im Flow und so. Das war im ersten so gewesen. Und beim zweiten hatte ich wirklich das Gefühl gehabt, es war viel bewusster gewesen und viel mehr also unter meiner Anleitung, obwohl das ein bisschen blöd tönt, aber ich habe einfach mitgeschafft, sagen wir es mal so. Und genau, und dann ist die Wehe gekommen und dann hat die Hebamme gesagt, ah nein, es sind 10 cm, ist gut, kannst pressen. Und es ist nicht mal eine Stunde vergangen gewesen. Also alles in allem ist die Geburt 4,5 Stunden höchstens gedauert und ich war aber nur eine Stunde im Spital gewesen. Und eben nach einer halben Stunde sind die Presswehe gekommen und dann habe ich auf dem Bett im Vierfüßlerstand, also so ein bisschen aufgerichtet, ich hatte meine Arme auf der Lehne vorne und bei auf den Unterschenkel geknäulet. Und dann habe ich angefangen zu pressen. Und dann ist die Hebamme neben mir gestanden und hat gesagt, soll ich die duzen oder sitzen? Das habe ich mega cool gefunden. Und ich habe gesagt, du mich duzen, unbedingt duzen. Und dann hat sie gesagt, Naomi, und dann hat sie eben so ein bisschen, hat sie gesagt, ich weiss, dass es deine zweite Geburt ist und ich tue dich jetzt aber gleich ein bisschen anleiten, weil das ja eine andere Geburt ist als bei deiner ersten. Und jetzt schaust du einfach, ob du es so machen kannst, wie ich es sage. Und es war mega toll gewesen und mega einfühlsam und wirklich henne gut. Und und dann hat es nicht viel Stöße, nicht viel Wehe gebraucht, bis dann der Jul ist rausgekommen.
Und in der Zwischenzeit sind dann noch die Ärzte gekommen und hat sich dann darauf gefüllt. Aber das hast du wahrscheinlich gar nicht mehr so mitbekommen.
Genau, das ist einfach so. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe ja an die Wand geschaut. Und für mich war alles immer noch so dunkel gewesen und das Licht dimmt und die Ärzte und die Hebamme neben mir und die andere Hebamme hinter mir. Und sie haben die ganze Zeit gesagt, es ist mega gut, du machst es gut. Und in dem Moment, etwa nach zwei, ich weiß es nicht mehr genau, der Matthias müsste es sagen, aber irgendwann ist die Fruchtblase geplatzt und die ist so richtig so, so rausgeflatscht. Ich glaube, so mega nass gewesen am Boden. Und ich glaube, es hat dort die Hebamme so angespritzt. Sie hat mega gelacht, was ist passiert. Ich weiß nicht, dass sie so hat gelacht und Matthias hat gesagt, ah, jetzt ist Blase geplatzt. Und ich so, okay, gut. und dann habe ich gepresst. Und zwischendrin eben, bin ich wieder so luzid. Ich habe zwischendrin sogar auch noch so geschwätzt mit ihnen. Also habe ich so gesagt, ich weiß noch. Ich habe gepresst und dann ist die Wehe vorbei gewesen. Und dann habe ich gesagt, das fühlt sich so gut an, es ist so gut, es macht so Spass, habe ich gesagt. Also so völlig endorphin geladen. Aber wirklich so, ich war wirklich so mega triumphierend gewesen, weil es halt auch so die Vaginalgeburt hat können stattfinden und ich so mega Freude hatte, dass das geklappt und dass ich keine Pädia gebraucht und ja wirklich so, es sind sehr viele Faktoren zusammengekommen, die einfach so fest für mich gestimmt, dass ich meine Freude so haben müssen kundtun. Und alle haben mir so müssen zustimmen. Mega nervig. Ich so, Naomi, ist gut. Und dann ist der Jul rausgekommen. Und dann ist die Ärztin plötzlich aufgetaucht aus dem Nichts. Ist so rausgekommen, neben mir. Und hat so gesagt, Naomi, jetzt musst du dich umdrehen. Und jetzt werden ein paar Leute mehr mit dir hantieren. Oder so etwas hat sie gesagt. Und dann habe ich mich umgedreht. Und dann habe ich so gesagt, shit, der ganze Raum ist voll mit Leuten. Also die erste Geburt habe ich völlig wirklich überhaupt nicht gemerkt, dass noch mega viele Leute da sind. Aber es sind wirklich recht viele Leute um mich gestanden und recht viele Leute noch im Hintergrund. Und dann haben sie gesagt, liegt her. Und die eine Hebamme ist gekommen und hat so auf meinen Bauch gedrückt. Und das ist eben das Schienen. Dann machen sie sich sicherstellen, dass das Baby mit dem Kopf gegenüber schaut und richtig sich einspurt. Das heisst, jemand hat das gemacht, zwei waren irgendwie unten und haben, glaube ich, den Damm gehabt. Und jemand hat natürlich schon, oder ein paar Leute haben schon das erste Baby genommen und es hingebracht.
Hast du ihn denn gesehen, kurz, oder?
Ja, sie haben ihn gezeigt und ich glaube, ich habe ihn auch kurz bekommen zu mir. Mhm. Ich weiss auch, dass ich ihn noch mit der Nabelschnur so bei mir gehabt habe. Genau, und ich hatte auch noch nämlich eine kleine Pause gehabt. Stimmt, ich hatte noch ein paar Minuten Pause gehabt auf dem Rücken und konnte ihn halten. Und dann haben sie gesagt, jetzt tun wir die Nabelschnur abschneiden. Das war nämlich auch noch so eine Diskussion, wenn wir die Nabelschnur dort trennen. Und der Matthias hat sie dann auch dort getrennt. Und dann haben sie gesagt, das ist jetzt unser erstes Kind. Und Matthias hat sich mega gefreut und ich mich auch. Und dann weiss ich aber noch, dass die Ärztin gesagt hat, so, und jetzt muss es weitergehen. Und dann haben sie das erste Kind genommen und haben es hinterher gedreht. Also alles im gleichen Raum, aber haben es hinterher gedreht. Und haben dann mich angeleitet, genau. Und dann haben sie angefangen zu schienen. Und dann haben sie gesagt, jetzt musst du so und so. Und haben mich auch kurz, haben auch kurz gesagt, wie sie muss pressen. Und dann ist es eben vielleicht 4 Minuten gegangen und der zweite ist rausgekommen. Ja. Genau. Und auch vaginal. Und ja, und dann war der draußen. Dann haben sie mir, glaube ich, den noch einmal kurz gegeben zum Heben. Und ich weiss noch, dass ich gedacht habe, ah, sie sind viel herziger als der Eli war. Und beim Eli hatte ich das Gefühl, er schmeckt so speziell. So der Geruch von einem gerade geborenen Baby ist so, es schmeckt so nach Blut und nach dieser Käseschmiere. Und beim Eli habe ich diesen Geruch total unangenehm gefunden und bei ihnen total schön. Vielleicht, weil ich ihn einfach schon kennt und weil ich wusste, so schmeckt ein gesundes Baby. Aber ich habe es total schön gefunden und ich und Matthias haben gerannt und haben gesagt, ah, oh, wir haben es geschafft. Und dann haben wir dort auch die Nabelschnur getrennt und ist dann hingebracht worden. Und Matthias ist, glaube ich, mit den Kinderärztinnen hinterher. Und ich habe noch ein bisschen geneigt werden, also einen kleinen Riss gehabt. Und ich weiss noch, dass wirklich von einer Minute auf die andere sind alle verschwunden aus dem Raum. Also die Oberärztin hat kurz gesagt, gut gemacht und ist gegangen. Dann ist noch der Chefarzt kurz reingekommen, hat so gewunken von hinten und hat gesagt, Gratulation und ich so, danke. Und dann ist er auch raus und alle anderen sind auch raus. Und dann war nur noch die Assistenzärztin da, die mich geknallt hat, die beiden Hebammen und dann, glaube ich, noch jemand von der Pflege. Und es war so lustig, weil ich bin so breitbeinig gelegen vor der Assistenzärztin. Und die hat so eben das Licht drauf da und die hat noch gesagt, kommen, nein, doch nicht, weil das Nein ist doch so mühsam noch. Wenn du hast geboren, ah, Plazenta, ich dazwischen schon noch geboren, genau, die ist dann irgendwann kurz danach noch gekommen. Aber auf jeden Fall habe ich gesagt, kommen, nein, doch nicht, das stört mich nicht, das ist ja nur kosmetisch. Und dann hat sie gesagt, nein, ist schon wichtig, dass wir nähen. Und ich aber völlig im Endorphin-Hai kann er ihre die ganze Zeit unter die Nase gerieben, was das für eine tolle Geburt war. Wirklich, ich glaube, mega nervig. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ist das nicht fantastisch gewesen? Seht ihr, es geht eben gleich. Es ist so wichtig, dass Frauen auch so dürfen gebären, wie sie wollen. Und ich habe, glaube ich, so eine mega Moralpredigt gehalten und so Hände glücklich gewesen. Und Matthias hat mich wirklich nur so von Seite so angelacht, aber vielleicht auch so ein bisschen genervt. Auf jeden Fall hat dann die Assistenzärztin gesagt, ja, es war super gewesen, ihr habt es super gemacht. Babys haben es super gemacht. Ja, wunderbare Geburt gewesen. Ja, man sieht es wirklich selten. Und es ist selten bei Zwillingen. Dann habe ich gesagt, es ist nur selten, weil es den Frauen nicht zugesteht. So, wirklich. Super nervig. Aber auch schön. Ich glaube, sie hat es mit Humor können nehmen. Und dann irgendwann ist sie auch gegangen. Und er sind beide Babys zurück zu uns gekommen. Dann haben wir sie können haben. Und haben sie uns Skin-to-Skin gemacht und dann war noch ein mega schöner Moment. Die Hebammen haben sich leider recht schnell wieder verabschiedet. Das habe ich nur schade gefunden, weil ich so dankbar war ihnen gegenüber, dass sie so ein schönes Erlebnis haben gemacht. Die haben aber dann ziemlich schnell müssen gehen und dann ist eben die Nachthebamme gekommen und es war mittlerweile echt 10:30 oder so. Ich glaube, sie sind 10:30 geboren oder 11:00. Und dann ist die Nachthebamme gekommen. Und das war so eine Junge gewesen, mit einer Maske. Und dann ist sie gekommen ins Bett und hat so die Maske abgenommen und hat gesagt, kennt ihr mich noch? Und ich so, ah! Und es war die Nachthebamme, die bei uns ein Wochenbett gemacht hat, im Matthäa, im Geburtshaus, bei unserem ersten Sohn. Und sie hat dann im Matthäa ein Praktikum gemacht und ist aber arbeitet jetzt im Unispital. Und es war einfach genau die gleiche. Und wir haben uns so gefreut, dass quasi die gleiche Person, die schon unser erstes Kind hat ins Leben begrüßt, jetzt so unsere beiden Zwillinge wieder ins Leben begrüßen. Und das war mega, mega schön gewesen. Ja, und das war die Geburtsgeschichte von den beiden. Vom Jul und vom Mika. Obwohl sie dann noch nicht so geheissen, es hat dann ein paar Tage gedauert, bis wir die Namen haben gefunden. Und
wir haben einfach so eine Liste gehabt mit mehreren Namen und haben ein bisschen ausprobiert, welche passt und welche passt zu welchem und
ja,
so.
Ja, genau. Und der Jul, der war gar nicht auf dieser Liste gewesen.
Ah, spannend.
Der ist dann einfach irgendwie so in die Flug geflogen. Ja, bei Meli war es so gewesen, den haben wir noch nicht auf der Liste gehabt und haben dann auch einfach beschlossen, dass wir ihn so nennen. Einfach, weil es so zum Baby passt. Wir sind, glaube ich, beides nicht Leute, die von Anfang an wissen, wie unsere Kinder heißen und es dann auch tatsächlich so nennen, sondern für uns hat es endlich gestimmt, dass wir Babys anschauen und dann kommt dann plötzlich so ein Name angeflogen. Ja, und dann habe ich noch eine Nacht im Spital bleiben. Und die Spitalzimmer, es war so unpersönlich gewesen, weil ich halt den direkten Vergleich hatte zum Geburtshaus. Und ich habe mich echt mega gefreut, dass wir ins Geburtshaus ins Wochenbett können. Und das haben wir schon abgemacht gehabt, dass wir dann nach der Geburt, wenn es Platz hat, ins Geburtshaus fürs Wochenbett gehen. Für die vier Tage sind es, glaube ich, mit Zwillingen. Und die erste Nacht war echt mega magisch gewesen, weil es halt in diesem kalten Zimmer irgendwie das kalte Licht von außen, so ein ganz klinisches Licht ist von außen so ein bisschen reingeschonen. Und es war eine mega klare Nacht gewesen, das weiß ich noch. Ende Juli. Und die beiden Babys hatte ich gar nicht bei mir, sondern in so einem Wägeli neben mir. Das wollte ich auch so, wollen, damit ich gleich schlafen kann, weil ich gleich recht müde war. Und ich konnte aber gar nicht, natürlich nicht können schlafen, weil ich einfach die ganze Nacht echt die Babys angestarrt. Also wirklich wie beim ersten. Es ist echt schon jedes Mal wieder ein Wunder. Und es ist schade war, dass der Mann nicht dabei war. Der Partner muss ja heim am Abend. Also ich weiß gar nicht, ob es Corona-mässig so war oder ob das immer so ist, wenn man kein Familienzimmer hat. Das ist immer so. Ja, und dann, aber es war total magisch gewesen, wirklich eh so allein mit diesen zwei neuen Wesen und diese, ja, dass die jetzt endlich da sind und dass es wirklich zwei Babys sind. Und auch so, ich habe immer wieder in meinem Kopf die Geburt durchgespielt und habe mich so gefreut und habe so einfach so eine Freude gehabt, dass wir die so können gebären, wie wir wollen. Also ich aus Gebärende und der Matthias aus Partner, der dabei ist. Das war wirklich mega schön gewesen.
Wann hast du sie denn das erste Mal gestillt? Weißt du das
noch? Schon am Abend, gerade kurz nach der Geburt. Also kurz nach der Geburt habe ich jeden an einer Brust da und dann konnte sie so ein bisschen Kolostrum saugen. Und das hat auch recht gut funktioniert. Und im Vorfeld habe ich mich auch austauscht mit anderen Zwillingsmüttern und habe gefragt, was da so möglich ist, auch gerade im Stillen. Und ich habe es wirklich ganz offen gelassen, ob ich still oder nicht. Ich habe einfach immer gesagt, wenn es mich zu fest stresst oder es irgendwie zu umständlich ist oder in zu wenig Milch für beide, dann tue ich mir nicht unnötig ein Bein ausreissen und gebe einfach Schöppeli. Das war für mich gar keine Frage gewesen, weil ich einfach gewusst, noch vom Ersten, dass es mega wichtig ist, dass es mir gut geht, in erster Linie. Und das war für mich super wichtig gewesen, zum durchziehen, dass ich einfach auf mich schaue. Und nicht so, dass ich Zwillinge irgendwie hinten anstelle oder so, aber dass ich einfach genug gut auf mich schaue, weil ich gewusst, dass das A und O ist von einem guten Wochenbett und von einem guten Lebensstart für die Kinder. Und darum genau, habe ich mal so ein bisschen so gestellt und dann, als wir aber ins Matthäa sind, habe ich beide angefangen stillen, auch gleichzeitig. Es gibt so spezielle Stillrösse, wo du beide drauflegst und an je eine Brust dockst. Also sie sind dann quasi mit dem Körper um dich herum. Also die Füße zeigen hinter dir Und die Köpfchen sind vorne und je ein Köpfchen vor ihrer Brust und dann kannst du sie so drücken. Und das hat mega gut funktioniert. Es hat mich noch erstaunt, dass das wirklich so schnell hat funktioniert. Und manchmal habe ich es aber auch einzeln gestillt. Und still ist schon das Mal, ist schon beim Eli gut gegangen und das Mal zum Glück auch wieder. Und es ist einfach schön, wenn man alles zum zweiten Mal macht. Es ist wirklich, du hast zwar die Magie von dem ersten Kind nicht mehr, aber du bist so viel sicherer und es stresst dich viel weniger alles und du kannst Babys schon richtig haben, obwohl wir auch Angst hatten, dass dann, wenn wir wieder so kleine haben, dass es schwierig wird, aber es ist im Fall überhaupt nicht. Es ist wie Velofahren. Du kannst es gerade wieder, sobald es wieder nötig wird. Das war eine total schöne Zeit, die 4 Tage in diesem Geburtshaus. Wir sind dann noch einen Tag länger geblieben, weil der eine der Zwillinge hat einen kleinen zu hohen Bilirubinwert gehabt. Das gibt es oft, also die Gelbsuchtwert. Und dann hat man das noch ein bisschen überwachen müssen. Aber es war dann alles gut gewesen. Und genau, haben wir uns verwöhnen in diesem Geburtshaus. Und der Eli ist dann am zweiten Tag, oder am ersten Tag, nein, am zweiten Tag, wo sie dort war, ist er dann schauen. Und es war mega herzig gewesen. Er ist mega... Eigentlich, er hat es so ganz selbstverständlich genommen. Er ist wirklich so reingekommen, dann so, ah ja, hallo Zwilling 1, hallo Zwilling 2. Dann hat er so schnell gestichelt und dann ist er irgendwo gespielt. Ja, genau. Und dann sind wir heim. Und wir haben die ersten 2 oder 3 Wochen durchgeplant gehabt. Wer wann kommt, wer wie hilft. Wer was zu essen bringt oder sonst der Eli nimmt und unterstützt. Und das war mega wichtig, weil ich total Angst hatte vor diesen ersten paar Wochen. Weil ich wusste, wir wissen nicht, was das für Babys sind. Es kann sein, dass sie Koliken haben. Es sind einfach 2. wir brauchen unbedingt jemanden, der auf Eli schaut. Aber wir müssen gleich selber noch genug Zeit haben, um selber noch unserem Eli widmen. Also so... Das zu organisieren, war mir mega wichtig gewesen. Und darum habe ich das so mega ernst genommen und habe wirklich für jeden Tag, oder wir beide haben für jeden Tag Leute da gehabt. Und es ist natürlich ganz anders als beim ersten Kind, wo die so ein, also wir haben uns so eingehüllt und sie recht wenig Leute zu Besuch kommen und du schaust, dass du selber mal zur Ruhe kommst. Und das war echt das Gegenteil gewesen von dem. Es waren ständig Leute da gewesen. Und haben geschaut und haben gekocht und haben geschwätzt und haben gelacht und haben Babys gehabt. Und lustigerweise bin aber ich viel mehr zur Ruhe gekommen als bei meinem ersten Kind, weil sie mich einfach in Ruhe gelassen haben. Sie haben mich einfach schlafen und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie Gastgeberin spielen muss oder so. Das ist auch das Gute beim zweiten. Du weißt, dass das wichtig ist, dass du ein bisschen zur Ruhe kommst. Und das konnte ich total machen können. Und darum waren die ersten 2 bis 3 Wochen mega, mega entspannt und mega schön. Und die Zwillinge waren Gott sei Dank auch sehr entspannt und haben viel geschlafen. Ja. Und nach 3 Wochen oder so sind wir dann zum ersten Mal raus. Das habe ich auch extra gemacht. Ich habe recht lange gewartet, bis ich zum ersten Mal raus bin mit ihnen. Auch weil sie halt trotzdem noch aus frühen Geburten gelten. Und man sie immer sehr warm hat müssen anlegen und so hat müssen das Gewicht kontrollieren. Das war in den ersten paar Wochen ein ziemliches Ding gewesen, immer so schauen, dass sie genug zunehmen. Gerade wenn sie eben nicht schöppel ist, sondern still ist. Und dort haben wir zum Glück eine mega gute Wochenbetthebamme gehabt, die wirklich hat geschaut und auch mal hat gesagt, weißt, es ist nicht so schlimm, wenn sie mal nicht die paar 100 Milligramm zunehmen, die sie sollten. 100 Milligramm? Nein, 100 Gramm. Die paar 100 Gramm zunehmen, die sie sollten, die war wirklich mega entspannt und mega fachkundig und hat uns gut durch die ersten Wochen manövriert. Und man hat auch mehr Wochenbettbesuche zu gut, wenn man Zwillinge hat. Doppelt so viel, glaube ich sogar, von den Hebammen. Was man aber nicht so gut hat, ist doppelt so viel Mutterschaftsurlaub oder Vaterschaft.
Sehr schade.
Ja, mega. Ja, und auch irgendwie doof, aber... Ja, das ist ein anderes Thema. Ja, und dann haben wir uns so ein bisschen einleben. Und es war mega, mega spannend gewesen. Und aber, also, man kann es nicht leugnen. Es ist wirklich auch extrem, extrem streng, Zwillinge. Gerade so das, wenn sie in der Nacht aufwachen und nicht synchron sind, also nicht gleichzeitig Hunger haben oder nicht gleichzeitig irgendetwas Büchli haben oder so, dann kann es wirklich mega mühsam sein. Dann kann es sein, dass du die ganze Nacht wach bist. Aber ich habe ziemlich schnell geschaut, dass sie sie synchronisieren, dass sie gleichzeitig immer Hunger haben, dass sie, sie gleichzeitig stillen. Und das hat bis jetzt eigentlich mega gut funktioniert. Also sie wachen fast gleichzeitig auf. Gleichzeitig aufwachen ist ja auch nicht gut, weil sonst stillst du einen und der andere schreit nebendran. Und der Nacht still ich halt so im Liegen. Aber sie müssen so 10 Minuten, 4 Stunden voneinander entfernt aufwachen, dann geht es perfekt. Und das funktioniert mega gut. Also ich schlafe viel besser als bei mir. Wir haben wirklich. Und der Matthias schläft immer durch.
Ja. Weckst du sie denn zum Teil, wenn sie nicht von allein aufwachen? Oder hat sich das jetzt mittlerweile so eingependelt, dass sie gar nicht muss wecken?
Ich muss sie nicht wecken, nein. Es hat sich eingependelt. Und es hat sich recht schnell eingependelt. Ich also, glaube, wirklich nur eine Handvoll Mal müssen aufwecken. Also immer einen aufwecken. Genau. Und sie schläft jetzt echt mit mir in einem Bett. Und der Matthias schläft in seinem Zimmer im Bett. Und der Eli hat auch ein eigenes Zimmer. Und das bedeutet zwar, dass ich die Nacht machen muss, aber durch die Stille ist das eh gegeben. Und es hat auch fast nie eine Nacht gegeben, wo ich gedacht habe, jetzt brauche ich Unterstützung. Also, wenn es dann mal Nächte gegeben hat, die sie geschrien haben, dann hat Matthias schon schauen, aber das waren wirklich mega wenige Nächte. Und es ist halt immer noch, wenn du schon ein Kind hast, ist halt dann immer auch die Frage, wer schaut am nächsten Morgen am anderen Kind. Und das hat dann immer der Matthias müssen machen. Aber ja, das hat eigentlich recht gut funktioniert für uns. Und dann nach ein paar Wochen sind dann die Zwillinge auch ein bisschen wacher geworden und haben weniger geschlafen. Und dann war es schon zeitweise anstrengend gewesen und ich auch so ein paar... ja, es waren eigentlich schon fast Zusammenbrüche gewesen. Also sicher 2 oder 3 Mal gehabt, wo ich so gesagt habe, hey, ich kann es im Fall, ich kann es nicht mehr, es ist viel zu anstrengend und ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn sie beide schreien. Aber man kommt auch durch das und mittlerweile hat sich so eingependelt, dass ich nicht mega angespannt bin, wenn ich es jetzt zweit habe, weil ich hasse 3 Mal in der Woche allein zu zweit und wenn der Eli in der Kita ist, sonst haben wir es immer zusammen. Noch mit dem Eli. Und mittlerweile geht es mega gut. Jetzt bin ich nicht mehr so angespannt. So in den ersten paar Wochen, als ich es allein hatte, war es schon sehr schwierig gewesen.
Was hat dir in dem Moment geholfen, wo du so an den Punkt kommst und gesagt hast, hey, ich schaffe das nicht? Wie bist du aus dem wieder rausgekommen?
Ich habe Matthias geschrieben und dann ist er geholfen. Dann ist er entweder geholfen oder hat unsere Doula angerufen. Wir haben eine Doula für die ersten paar Wochen nach der Geburt. Also sie kommt immer, sie ist immer noch, ich glaube noch ein paar Stunden von ihr zu gut. Aber wie gesagt, wir machen so eine Pauschale ab mit ihr. Eine Doula ist eine Person, die eine werdende Mutter begleitet, in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Und wir haben aber einfach eine Wochenbett-Doula gemietet in dem Sinn. Und die ist einfach flexibel zur Stelle gewesen, wenn wir sie haben gebraucht. Und es hat vor allem einen Moment gegeben, wo ich wirklich nicht mehr mögen. Und Matthias war in Zürich gewesen, und der Eli war in der Kita. Und dann hat Matthias ihr angerufen und hat gesagt, hey, ein Name geht es im Fall mega nicht gut. Ich glaube, du kannst vorbeigehen und schauen. Und dann ist sie vorbeigekommen und hat die Babys abgenommen und ich habe geschlafen. Es war auch immer in so einem Moment gewesen, wo ich nicht konnte, wo ich zu wenig habe geschlafen habe oder wo ich habe irgendwie Probleme hatte. Mit dem Stillen, weil das ist nachher dann auch noch dazu gekommen, dass meine Brüste so wehtaten während dem Stillen, etwa 2-3 Wochen lang. Ich weiß immer noch nicht, was das war, vielleicht war es einfach der Stress gewesen, aber es hat Hände wehtaten während dem Stillen. Und das waren dann so Faktoren, die zusammenkamen, dass ich einfach nicht mehr mögen. Und dann war es eigentlich wirklich am besten gewesen, jemand ist gekommen und hat die Zwillinge genommen von mir und ich konnte schlafen ein paar Stunden. Und in den wenigen anderen Malen habe ich einfach Freunde angerufen oder meine Mutter oder meinem Vater, der gerade da in der Nähe wohnt, oder die Mutter von Matthias, die hat auch mega geholfen. Also bei Zwillingen ist es wirklich von unschätzbarem Wert, dass du Hilfe hast von außen und dass du ein Netzwerk hast. Ich weiss nicht, wie wir die vergangenen 3 Monate hätten geschafft ohne das Netzwerk. Es wäre unmöglich gewesen. Ich wäre, glaube ich, am Arsch. Ja, aber dank dem geht es uns wirklich sehr gut, viel besser als erwartet. Ich bin vom Schlimmsten ausgegangen und es ist viel handelbarer gewesen als erwartet. Und ist jetzt so, es gibt jetzt wirklich auch kaum Momente, wo es uns über den Kopf wächst. Und das ist mega toll.
Mega schön. Magst du vielleicht noch schnell zu der Doula erzählen? Hat sie hauptsächlich denn sich um die Zwillinge gekümmert, die sie bei euch war? Oder hat sie auch Arbeit im Haushalt übernommen oder sich auch um dich gekümmert? Oder wie habt ihr das so erlebt mit der Doula?
Also grundsätzlich ist es so, dass eine Doula ausmacht, was für dich gut ist. Also so hat sie mir es auch erklärt, so macht sie es auch. Sie hat einfach gesagt, ich stehe dabei und du kannst einfach mir sagen, was du brauchst und ich mache es. Und bei mir ist es halt wirklich immer so gewesen, dass ich jemanden brauche, der Zwillinge nimmt. Das ist auch jetzt noch so. Also jetzt, eben, es wird noch ein paar, ich glaube, noch nächste Woche noch einmal kommen. Und dann wird sie einfach mit den Zwillingen rausgehen. Oder mit einem Zwilling ist auch schon gut. Bei mir war das so gewesen. Aber grundsätzlich hat sie auch geputzt oder schon etwas gemacht. Sie hat dann auch, die erste Mal, als sie kam, hat sie auch Essen gebracht und hat dann mich bekocht. Oder nein, sie hat schon gemacht, das Essen gebracht und hat dann mit uns gegessen und hat auch noch so Babymassagen gemacht. Und sie ist auch Tragberaterin. Also sie hat auch gezeigt, wie man Zwillinge tragen könnte, im Tragtuch. Oder in so einer Zwillingstrage und hat uns dort so ein bisschen unterstützt und sie würde auch Massagen machen, also sie kann auch massieren, so Wochenbettmassagen oder eben die Babymassagen. Also das ist alles in ihrem Repertoire. Und dann kannst du einfach herauslesen, was du brauchst. Und ich habe, wie gesagt, einfach braucht jemanden, der die Babys nimmt und jemanden, der so ein bisschen Essen bringt und so ein bisschen Ruhe in die Situation bringt. Sie ist auch eine mega ruhige Person und hat mich so mega gut auffangen, wenn es mir nicht so gut ist gegangen. Ja, das war hauptsächlich für mich wichtig gewesen.
Du hast vorher noch von einer Frau erzählt, die in der gleichen Nacht geboren hat wie du, die du dann im Wochenbett wieder getroffen hast. Hast du da noch auf den Öko eingehen?
Ja, das ist eigentlich nur so eine kleine Anekdote, aber wir sind ja in Matea, in das Geburtshaus in Basel, für das Wochenbett und dann am irgendwie zweiten Tag oder so bin ich zum Morgenessen gsi. Es gibt so einen Gemeinschaftstisch. Du kannst entweder im Zimmer zum Morgenessen oder an diesem Gemeinschaftstisch. Und dann war eine andere Mutter da gewesen. Und dann kommt man eigentlich meistens so ins Gespräch. Und dann hat sie eben gesagt, sie habe am gleichen Abend geboren wie mir. Und dann habe ich gesagt, ah, um welche Zeit? Und dann hat sie eben gesagt, um 12 Uhr oder so. Und dann habe ich gesagt, ah, dann hast du wahrscheinlich die gleiche diensthabende Ärztin gehabt. Und dann hat sie gesagt, oh ja, die Frau, so. Dann habe ich gesagt, ja, die, gell, ist noch eine spezielle. Und ich also dachte, ich sage jetzt nicht zu viel so von meiner Vorgeschichte mit der. Und dann hat sie gesagt, ja, für sie war sie total gut gewesen. Und sie hat halt eine Geburt gehabt, die 28 Stunden hat gedauert, mega lang, der Muttermund ist aufgegangen, hure mühsam. Und die hat einfach gesagt, es sei so eine Säge gewesen, wo die Oberärztin ist gekommen, und einfach hat gesagt, was lang geht. Einfach ihr hat gesagt, das machen wir so. Und sie hat es voll gebraucht unter der Geburt. Und für sie ist die Ärztin, die für mich so ein Pain in the ass war, also dann am Schluss nicht mehr, aber am Anfang, die mühsame Ärztin, ist für sie einfach Gold wert gewesen. Und das hat mir dann einfach auch noch gezeigt. Also sicher ist es wichtig für Ärztinnen, dass sie sich in die Patientinnen reinversetzen können oder in die Gebärenden. Aber was für die eine wirklich das Falsche ist, kann die für die andere genau das Richtige sein. Und das habe ich auch noch so schön gefunden als Learning für mich. Nebst dem Learning, dass es wirklich nicht so schlimm ist, im Spital zu gebären. Also vor allem, wenn man so eine Geburt hat wie ich. Das war wirklich total gut gewesen. Genau.
Das zeigt auch wieder, dass es wie kein richtig und kein falsch gibt, sondern dass wir jede Frau für sich eigentlich muss herausfinden oder hoffentlich dann mit der Hilfe der Hebammen und Ärzte herausfinden, was das Richtige ist für sie.
Mega, mega fest. Und was ich mir aber wirklich hat gewünscht, und das muss man schon sagen, ist, dass man ein bisschen mehr auch meinen Sichtpunkt hat eingenommen in diesen Diskussionen, wie das so eine Zwillingsgeburt soll ablaufen. Und ich verstehe, dass man halt aus Erfahrung redet, wenn man eine Fachperson ist. Und wenn aber die Erfahrung darauf fußt, dass man halt den Frauen immer die Pedia empfiehlt, jetzt in meinem Fall, und die Frau die Pedia dann noch annehmen, dann hat man natürlich nur die Erfahrung. Also dann kann man ja gar nicht von irgendetwas anderem reden. Und darum würde ich mir schon wünschen, dass man dort ein bisschen offener umgeht mit Frauen, die sagen, ich will es anders probieren. Und für mich ist es nicht das Schlimmste der Welt, wenn es einen Notcase-Schnitt gibt. sondern ich nehme den in Kauf, damit ich so lange wie möglich kann, so probieren zu gebären, wie ich es möchte. Und dort hätte ich mir schon gewünscht, dass man ein bisschen mehr auf mich wäre eingegangen oder zumindest hat verstanden, was sie sagen, weil ich habe umgekehrt auch verstanden, was sie sagen. Ja, und ich glaube schon, ich bin wirklich überzeugt davon, dass im Endeffekt jede Frau soll dürfen informiert entscheiden, wie das sie gebären will. Und informiert sein bedeutet eben nicht, dass man sagt, du musst so und so oder wir machen das so und so und hier könnt ihr unterschreiben, sondern schaut, die Möglichkeiten habt ihr. Wir empfehlen das aufgrund von dem und dem. Und wir machen es einfach so, aber ihr seid die Person, die entscheiden kann. Und wir machen mit, egal wie ihr euch entscheidet. Und das ist halt überhaupt nicht das, was mir gespiegelt wurde in diesem Gespräch. Aber ja, es ist auch schon gut, wenn die Frauen wirklich informiert können, in die Gespräche gehen und wissen, was sie wollen. Und dann hoffentlich Kraft haben, um durchzusetzen, wie sie möchten gebären.
Genau. Hast du das Gefühl, du hast alles reinpacken in die Podcast-Folge oder hast du wollen erzählen? Oder gibt es irgendetwas, wo du jetzt plötzlich merkst, oh, das liegt mir noch auf dem Herzen?
Nein, ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich glaube, es ist schon mega lang jetzt gegangen. ja, vielleicht einfach noch, falls wir Hörerinnen haben, die Zwillinge erwarten, dass sie sich melden bei mir, wenn sie wollen. Und wenn sie Fragen haben, weil ich weiss noch, ich habe mega viele Fragen gehabt, wo ich fast keine Antworten darauf gefunden habe. Und dann ist es wie klar, dass man sich natürlich als Fachpersonal wendet. Und die haben dann aber je nachdem eben andere Informationen, als man selber vielleicht möchte. Ja, auf jeden Fall, wenn wir Hörerinnen haben, die sie länger warten, können sie sich gerne bei mir melden, können sie einfach ein E-Mail schreiben.
Wunderbar. Danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, in dieser strengen Zeit, hier deine Geschichte zu erzählen oder eure Geschichte zu erzählen.
Merci vielmals für das Fragen und dass wir das Projekt zusammen machen. Super Sache.
Ja, wir sorgen ja selber fleissig für eigene Geschichten. Meine zweite Geburt steht kurz bevor und bei der Janet ist es dann im nächsten Jahr soweit. Von dem her wird es nicht langweilig. Falls sonst Frauen Lust haben, wir sind immer offen für neue Geschichten und ihr dürft euch einfach bei uns melden. Oder Frauen, auch Männer. Wir haben auch schon Pärchen gehabt, die zusammen die Geschichte erzählt haben. Einsammeln.
Ja, oder auch nur der Mann. Würde mich auch mal freuen. Fände ich auch cool.
Genau. Ja, danke fürs Zuhören.
Das war der Geburtspodcast. Ihr findet uns auch auf Facebook, Instagram und überall dort, wo es Podcasts gibt. Falls auch du Lust hast, uns deine Geburtsgeschichte zu erzählen, kannst du uns ein Mail schreiben an geburtspodcast@gmail.com. Und falls dir der Podcast gefällt, dann lass doch eine Bewertung auf iTunes tun. Das hilft uns enorm. Danke vielmals, bis zum nächsten Mal.